Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HSG Student Podcast. Mein Name ist Sira und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG.
So hosting the World Championships next year. I wonder whether this young woman has aims to try and make that national team. Lena Frey from Switzerland. She goes in lane 6. Switzerland got on that medal table last night. Audrey Vero in the women's 800 meters.
Was ihr gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus der U20 WM in Kolumbien. Unser heutiger Gast, Alina Frey, steht kurz vor dem Start in der Disziplin Hürdenlauf. Als Athletin hat sie bereits einiges erreicht. Bei World Athletics ist sie als Weltnummer 258 über 100 Meter Hürde gelistet. Eine beeindruckende Zahl. Sie wird sicher viel von der WM, aber auch generell von ihrem Leben als Leistungssportlerin und Studentin an der HSG erzählen. Und ich bin bereits sehr gespannt. Liebe Alina, toll, dass du heute da bist.
Ciao zusammen, danke vielmals Sira für die Einladung. Freue mich.
Bevor wir auf den Einspieler eingehen, möchte ich doch auch alte Traditionen bewahrt haben. Dann bitte ich dich, dich auch in einem Wort vorzustellen. Welches Wort hast du gewählt?
Ich würde diszipliniert sagen. Das zeichnet sich aus, indem ich meinen Alltag sehr strukturiert bewältigen tue und mir auch laufend neue Ziele setze. Plus ist Disziplin für mich sicher essentiell, um Sport, Studium, Soziales, das heisst Freunde und Familie können zu vereinen.
Mhm. Der Tag hat nur 24 Stunden, oder?
Genau,
und das ist
ja
auch das Erste, was mir jetzt so in den Kopf gekommen ist. Also ich habe überlegt, gut, du studierst an der HSG, ist sicher auch nicht das einfache Studium, aber gleichzeitig, wenn man so liest, was du alles auch im sportlichen Bereich machst, klingt das natürlich schon noch sehr, sehr viel, was du da miteinander kombinierst. Nebendran dann natürlich auch noch das ganze Soziale, der ganze Sozialaspekt, und du solltest ja auch noch ein Leben haben. Also sehe ich, dass Disziplin auch sehr notwendig ist. Das gehen wir sicher nachher noch einmal ein, weil ja, das ist letztendlich für alle Studierenden wichtig auf eine Art. Aber jetzt eben, wenn du so, wenn wir nochmal zurückgehen auf das, was wir vorher kurz gehört haben in dem Einspieler, zu den Minuten oder Sekunden vor dem Start, was geht einem da durch den Kopf?
Ja, meistens bin ich relativ nervös am Start. Es hilft aber auch. Also meistens ist umso nervöser, desto besser nachher die Leistung. Das Adrenalin hilft auf jeden Fall. Und ich bin am Start sehr fokussiert, konzentriere mich auf mich selber und probiere alles andere auszublenden. Und ja, sehr konzentriert, fokussiert auf den Startschuss und dann Vollgas raus.
Ist denn das etwas, wo man muss lernen muss? Oder ist es bei dir immer so gewesen, dass wenn du weißt, okay, jetzt starte ich, egal wie wichtig das jetzt ist, wo du startest, jetzt bin ich voll in dem inne? Oder hast du das wie über die Jahre gelernt?
Ist sicher auch eine gewisse Routine, die da helfen tut. Und auch abhängig, würde ich auch sagen, je nach Wettkampf, wie gross jetzt Nervosität ist. Aber über die Jahre mit der Routine, man kennt Abläufe und das hilft sicher, ja, das Ganze so ein bisschen können, mit dem besser können umzugehen.
Absolut. Aber das ist dann sicher auch, über die Jahre hast du auch ein bisschen gelernt, okay, was hilft mir vielleicht noch mehr oder wie tun ich mir vielleicht auch selber gut zureden, dass ich nicht zu fest nervös bin, ist sicher auch ein schmaler Grad. Ich kenne das ein bisschen von Prüfungen. Wenn man zu fest nervös ist, vor dem Start der Prüfung jetzt zum Beispiel, dann ist es dann auch wieder nicht gut, weil dann hat man Angst.
Ja,
oder
genau.
Es darf ja nicht eine Angst sein,
ja,
sondern so die Anspannung, die man positiv nutzen kann.
Es muss auf jeden Fall eine positive Energie sein, die man nachher positiv umsetzen kann. Und man lernt einem selber auch sehr gut kennen, wie reagiert man in solchen Situationen, was hilft einem, was ist vielleicht kontraproduktiv. Und ja, kann dann das so umsetzen.
Und jetzt die U20-WM, um gerade direkt dort rein zu starten. Das ist 2022 gewesen, stimmt das?
Genau, ja, die U20-WM in Kolumbien war im 2022 gewesen.
Was ist dir dort oder von dort am meisten geblieben und wie ist die für dich verlaufen?
Es war ein sehr cooles Erlebnis gewesen. Es war mein erster internationaler Grossanlass gewesen, wo ich im Schweizer Dress starten durfte. Wir waren fast 2 Wochen mit dem Nazi-Team unterwegs gewesen und es waren sehr viele neue Eindrücke gewesen. Und etwas, was ich dort sicherlich gelernt habe, ist flexibel bleiben. Also es waren so viele neue Sachen gewesen. Zeitumstellung, Klima, Essen war anders, auch die ganze Vorbereitung vor, während, aber auch nach dem Wettkampf unterscheidet sich von nationalen Wettkämpfen. Und so als Athlet ist es sicher essentiell, um flexibel zu bleiben und lernen, wie kann man sich an die neuen Situationen anpassen und dann trotzdem am Tag X seine Leistung abzurufen.
Das kann ich mir absolut vorstellen. Neben mir ist man plötzlich in einem komplett neuen Umfeld und muss dann gegen Leute von der ganzen Welt irgendwie antreten. Aber bist du dann schlussendlich zufrieden gewesen, wie alles, wie die ganze WM gelaufen ist für dich?
Das ist eine gute Frage. Im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich auch knapp den Halbfinaleinzug verpasst habe. Rückblickend war es aber eine sehr gute Leistung, eine sehr gute Zeit, die ich gelaufen habe. Und für den ersten internationalen Auftritt, ja, darf ich da auf jeden Fall sehr zufrieden sein.
Ich meine, nur schon die Tatsache, dass du dort hast antreten, spricht ja sehr für dich. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen in dem Moment.
Ja, es ist so, dass man muss da Limiten erreichen. Die ist vorgegeben von World Athletics. Teilweise ist es so, dass Swiss Athletics die noch tiefer dort setzen, das heisst schwieriger. Und dann gibt es national Trials. Und an dem Wettkampf dürfen dann alle Athleten antreten, die die Limiten erreicht haben. Damit an einem Wettkampf alle Athleten die gleichen Bedingungen haben, damit es einen direkten Vergleich gibt, wo dann auch stark gewichtet wird für die Selektion.
Okay, also das ist noch krass. Es ist eigentlich wirklich sehr kompetitiv denn. Also logischerweise, es ist ja ein Wettbewerb, aber trotzdem, dass man neben der Limite, die man erreicht hat, dann trotzdem noch man muss an dem einen Tag gegeneinander antreten.
Ja, genau. Also nur weil man die Limite geschafft hat, heisst es noch nicht, dass man dann tatsächlich gehen darf.
Und wie viele von der Schweiz werden denn ausgewählt oder nach was funktioniert? Das hat man dann irgendwie. Du siehst, ich kann da nicht allzu viel Hintergrund wissen. Jetzt für zum Beispiel für die WM U20. Sagen Sie, ja, wir nehmen so und so viele Leute aus der Schweiz. Und das heisst, an dem Wettkampftag oder an der Qualifikation sind dann einfach die besten so und so viele, die genommen werden? Oder wie ist das?
Für eine Weltmeisterschaft bei der U20 jetzt dürfen 2 Athleten pro Disziplin gehen.
Oh.
Also wir sind dann zu zweit in der Hürde und bei den Europameisterschaften sind es 3.
Okay.
Genau.
Ah, krass. Ja, nein, eben, denn wegen dem ist es nur schon eine riesige Leistung, dass du überhaupt hast können an die WM gehen und dass du durch all die Vorqualifikationen dich auch durchgekämpft hast. Jetzt, wenn man so über Disziplin redet, viele kennen den Hürdenlauf nur vom Namen her. Wegen dem fände ich es schon noch wichtig, jetzt am Anfang vielleicht nochmal darüber zu reden, was ist eigentlich deine Sportart genau? Was umfasst die? Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was ist so deine Faszination am Hürdenlauf? Und eben für Leute, die es nicht kennen, wie können sie sich das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es sehr faszinierend, die Mischung aus Schnelligkeit, Technik und Rhythmus. Bei den Frauen sind es 100 Meter. Es sind 10 Hürden, die 84 cm hoch sind. Und Hürden ist sicher eine sehr technische Disziplin, wo vieles zusammenstimmen muss, damit man eine gute Zeit erreichen kann. Vielleicht zumal mitnehmen, jetzt so durch einen Hürdenlauf. Es ist so, man steht am Start, man stellt seine Blöcke einstellen. Dann gibt es meistens eine Athletenvorstellung und dann heisst es «On your marks». Man tut, man geht in den Startblock, set und dann kommt der Schuss. Dann ist natürlich auch möglichst gute Reaktionszeit entscheidend und dann kommt eine Beschleunigungsphase. Wir achten da fest darauf, auf flache Schritt und eine aktive Armarbeit. Und dann ist eigentlich das Ziel, mit einer leichten Oberkörpervorlage die erste Hürde anzulaufen und dann diese Vorlage auch durch den ganzen Lauf mitzunehmen. Und bei der Hürdenüberquerung ist ja essentiell, dass man die möglichst effizient gestaltet. Das heisst, mit dem Schwungbein möglichst schnell wieder Boden fassen und kompakt bleiben über der Hürde. Also das heisst, aufpassen, dass er nicht verdrehen tut. Und für das ist eine gute Rumpfstabilität entscheidend. Und ein weiterer Aspekt ist sicher so ein optimaler Geschwindigkeitstransfer zwischen den Hürden mit flachen und schnellen Schritt und die Frequenz möglichst hoch behalten.
Mhm. Oh wow.
Ja, also es sind wirklich sehr viele Aspekte, die man vielleicht von außen auch gar nicht so unbedingt wahrnimmt.
Nein, absolut nicht. Es ist ja auch hochtechnisch.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind jetzt natürlich alles Sachen, die wir im Training immer und immer wieder trainieren, sodass sich die Abläufe verinnerlichen. Weil am Wettkampf kann man nicht an all das denken. Am Wettkampftag selber tue ich mir meistens ein, vielleicht zwei Begriffe immer und immer wieder sagen und probiere dann das so umzusetzen.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du an einem Wettkampf bist und du all die Sachen im Kopf hast, dann ist man vielleicht viel zu verkopft.
Genau, ja.
Wenn man vielleicht zu fest probiert, aber im Training kann das gut sein, aber wenn man zu fest probiert, alles gleichzeitig zu beachten, ist man vielleicht gar nicht so wirklich konzentriert darauf, jetzt eigentlich wirklich anzutreten, oder?
Mhm. Aber für das ist sicher das Training da, um die Abläufe zu automatisieren.
Okay, aber das ist noch spannend, weil eben, wie du sagst, wenn ich jetzt einfach zum Beispiel mal einschalten würde, bei den Olympischen Spielen, sehe ich all die verschiedenen Disziplinen. Aber man überlegt sich dann gar nicht, okay, was ist jetzt eigentlich auch Technik dahinter? Was sind die technischen Überlegungen? Wie ist man am meisten aerodynamisch? Oder wie tut man die Kraft am besten einsetzen? Oder die Beschleunigung gezielt nutzen? Oder eben auch nur schon der Start, dass die Reaktionszeit schon so entscheidend ist?
Ja.
Das denkt man vielleicht dann auch nicht gerade sofort.
Ja, genau. Und vielleicht noch zum Ergänzen etwas, wo ich sehr faszinierend auch an der Hürde finden, ist, dass bei einem Hürdenlauf es kann eigentlich alles passieren. Also man kann eine Hürde duschieren, ein bisschen zu nahe, ein bisschen zu weit davon sein. Und ja, ich finde es sehr cool, weil am Start ist alles offen. Also jeder Athlet muss zuerst einen sauberen Lauf ins Ziel bringen.
Okay, also da siehst du auch jetzt wieder, dass ich nicht so die Hürdenlauf-Expertin bin, aber wenn jetzt ein Athlet oder eine Athletin eine Hürde berührt, ist das ein Problem oder ist es einfach blöd, weil das bremst einen ab?
Es tut einem sicherlich ein bisschen ausbremsen. Vielleicht kurz ein bisschen Stabilität, die verloren geht, die sich dann sehr schnell widerspiegelt in der Zeit.
Aber es ist nicht so, dass man dann irgendwie disqualifiziert wird? Sondern...
Nein, das ist nicht so. Man kann eine Hürde duschieren.
Okay.
Man wird nicht disqualifiziert. Erst wenn man die Hürde mit den Händen irgendwie umstoßen, dann ist man disqualifiziert.
Okay. Ah, die sind in dem Fall gar nicht so stabil.
Hürden sind schon relativ stabil, aber man kommt trotzdem mit einem rechten Tempo. Wenn man es relativ stark duschiert, dann geht schon auch mal eine Hürde um.
Mhm. Okay.
Solange das aber mit dem Knie oder mit dem Fuß passiert, ist das kein Problem.
Mhm.
Dass man disqualifiziert werden. Ja.
Okay, ja, nein, das ist schon mal positiv. Also gut, es ist natürlich wichtig, dass man es nicht berührt, aber es wäre wahrscheinlich noch ein bisschen trickier.
Genau, das Ziel ist eigentlich ein möglichst sauberer, aber trotzdem einen aggressiven Lauf können zu zeigen, damit man möglichst schnell ist.
Also ich verstehe, dass dich das fasziniert. Was hätte dich denn ursprünglich überhaupt dazu gebracht, dich für einen Hürdenlauf zu interessieren und auch mit dem anzufangen? Und wann hast du damit angefangen?
Angefangen habe ich mit dem Mehrkampf, mit dem Siebenkampf. Da gibt es ja eigentlich immer gewisse Disziplinen, die liegen einem ein bisschen schlechter und andere ein bisschen besser. Und da hat Hürde sicherlich zu den starken Disziplinen gehört. Und habe eigentlich mit relativ wenig Training schon gute Zeiten können erreichen, was dann auch sehr motiviert hat, um da mehr zu investieren. Und habe dann, ich glaube, Ende Saison 2020 in Absprache mit dem Trainer entschieden, mich auf 100 Meter Hürde zu fokussieren. Auch mit dem Gedanken, dass die Chancen da national vorne dabei zu sein und Grossanlässe international können starten mit Fokus auf den 100 Meter Hürde grösser ist. Ja.
Ja, es scheint da definitiv zu funktionieren, die Entscheidung. Aber dann ist in dem Fall schon auch der Wille da gewesen, dass eben, wenn dich jetzt entscheidest auf eine Disziplin, dass du das wirklich auf nationaler und eventuell eben internationaler Ebene möchtest verfolgen.
Ja, auf jeden Fall.
Ist dann auch der Gedanke da gewesen, wirklich voll in Sport zu gehen und also wirklich hauptberuflich voll Profisport und alles auf das zu setzen? Oder hast du immer gesagt, nein, so ein zweites Standbein ist mega wichtig und es wäre gar nicht wirklich realistisch?
Also wie gesagt, Leichtathletik, die ist seit vielen Jahren ein grosser Teil von meinem Leben. Dort habe ich angefangen mit dem UBS Kids Cup, vielleicht noch das zum Ergänzen.
Ah.
Gut, dann bereits können kleine Erfolge erzielen und dann angefangen eben das Ganze ein bisschen zu intensivieren, das Ganze professionell zu ausrichten, wo dann auch die ersten Erfolge sind mit Schweizer Meistertitel. Und im akademischen Bereich habe ich das Gymnasium absolviert und habe dort das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht gehabt, wo mir sehr gut gefallen hat.
Also du hast in dem Fall kein Sportgymi gemacht, sondern ein reguläres?
Genau, ja. Ich habe ein reguläres Gymi gemacht, was teilweise auch sehr intensiv war, mit sehr langen Tagen, das heisst mit Schule, nachher oftmals direkt ins Training.
Mhm.
Und dann ja, heiz, nachts essen, duschen und vielleicht noch etwas Hausaufgaben oder was, etwas lernen. Ja, auf jeden Fall hat mir das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht sehr gut gefallen und für mich war es klar gewesen, dass ich möchte Wirtschaft studieren und das an der HSG. Dann habe ich dann im Herbst 2023 mit dem Assessment angefangen. Und vielleicht um konkreter auf die Frage zurückzukommen, der Sport, der macht mir sehr viel Spass und gibt mir auch extrem viel zurück. Aber gleichzeitig ist für mich eigentlich immer klar gewesen, dass der Sport eine gute Ausbildung nicht ersetzen tut.
Mhm.
Der Sport, der ist endlich aufgrund von physischen Fähigkeiten. Und darum ist für mich sicher zentral, um nebenan eine gute Ausbildung zu haben.
Mhm. Also ist es für dich immer klar gewesen, du gehst noch studieren?
Ja.
Und du tust nicht einfach alles auf Sport setzen?
Ja. Und ich denke, mir hilft das auch, um bessere Leistungen können zu erzielen.
Aber es ergänzt sich ja eigentlich mega gut, weil so ein Studium, jetzt zum Beispiel ein BWL-Studium, ist sehr kopflastig natürlich. Im Alltag sitzt man definitiv genug. Ja, es ist hauptsächlich kognitiv, wo die Anstrengung da abgeht. Und dann, wenn du eben nebendran quasi dein zweites Standbein im Sport hast, wo dann sicher auch natürlich der Kopf muss mitschaffen, aber wo eben dann der körperliche Ausgleich bietet,
mhm,
dann kannst du vielleicht dann wirklich so ein bisschen beidseitig davon profitieren.
Ja,
dass du wirklich mal kannst, genau, mal kannst abschalten, aber gleichzeitig auch, wenn du jetzt nicht an einem Wettkampf oder im Training bist, dass du dann auch mal einfach kannst Denksport ausüben und dann mal in eine ganz andere Welt kannst eintauchen, oder? Aber jetzt so, ich möchte nachher gerne noch mal ein bisschen auf das mit dem Studium und Sport, wie man das vereinbart, zurückgehen. Aber was mich jetzt noch wundern nimmt, also eben, du hast ein normales Gymi gemacht, hast halt sehr viel Training nebendran gehabt und jetzt eben gesagt, Wirtschaft interessiert dich. So ein bisschen in Zukunft ausgerichtet, es gibt ja so Sportmanagement oder so etwas in diesem Bereich. Hast du sowas im Hinterkopf, dass du sagst, schau, ich studiere jetzt BWL, ich mache nebendran nur Sport, möchte es aber dann in Zukunft beruflich vereinbaren? Oder sagst du auch da, nein, der Sport ist wirklich so ein bisschen mein Ausgleich, aber ich möchte nicht zwingend nachher irgendwie ins Sportmanagement oder so gehen, sondern etwas ganz anderes machen?
Ist für mich alles noch relativ offen. Ist nicht zwingend, mhm, für mich, um das später so zu kombinieren. Der Sport wird sicherlich immer ein Teil von meinem Leben sein, egal in welcher Form. Aber es muss nicht zwingend in Kombination mit dem Beruf sein.
Okay, nein, spannend. Jetzt die ganz grosse Frage, das haben wir am Anfang auch ganz kurz angesprochen. Du hast gesagt, du bist sehr diszipliniert. Aber wie schaffst du das, trotzdem Studium und Spitzensport unter den Hut zu bringen? Vielleicht auch, wenn wir ganz am Anfang anfangen, das Assessment 2023, hast du gesagt, hast du gestartet. Wir haben da gleichzeitig ins Studium gestartet. Das Assessment ist recht herausfordernd, weil man ist neu an einer Universität, man muss sich irgendwie da einleben. Und ich meine, ich kann das ohne Leistungssport nebendran schon. Ja, ich habe es schon genug herausfordernd gefunden und ich habe doch auch recht viel Zeit investiert und viel müssen lernen. Wie hast du das geschafft? Das ist ja ganz plakativ gefragt.
Also während dem Assessment war das Ganze sicherlich sehr intensiv gewesen. Kombination von Studium und Sport. Es hat auch am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, bis sich das Ganze eingependelt hat. Ich habe Trainingsmöglichkeiten müssen abklären. Und ja, grundsätzlich ist aber im Assessment schon der Fokus ein bisschen mehr auf dem Studium gewesen. Und habe Trainings so regulär weitergeführt auf jeden Fall, habe mich aber trotzdem nicht ganz so gut vorbereitet gefühlt dann und mich dann entschieden, zum eine Wettkampfsaison auszulassen. Was dann zur Folge hatte, dass ich aus dem Nationalkader ausgeschlossen worden bin, aber jetzt in dieser sehr erfolgreichen Saison wieder Teil davon bin.
Mhm. Also, dass du wirklich eben ein bisschen zurückgestuft hast, was Sport angeht, um zuerst mal jetzt die ersten zwei Semester an der Uni auch gut meistern zu können. Trotz allem, vor allem am Anfang des Studiums, es klingt schon so, ja gut, man muss diszipliniert sein, irgendwie das Zeitmanagement so ein bisschen im Griff haben. So. Aber was sind es denn konkret für Komponenten, die da dir geholfen haben, die ganze Vereinbarkeit herzustellen?
Dazu gehört sicher eine gute Planung. Wir machen hier jeweils eine Jahresplanung machen, mit Blick auf die Wettkämpfe, bestimmend, wo liegt der Saisonhöhepunkt, wo sind die Prüfungszeiten und so dann die Trainingsphasen. bestimmen. Dann kann man das Ganze auf eine Wochenplanung abbrechen, wo dann natürlich ein gutes Zeitmanagement wichtig ist. Also meine Zeit probiere ich möglichst bewusst und effizient zu nutzen und auch Prioritäten setzen und dann die also zu umsetzen. Plus eine sehr wichtige Komponente ist sicher auch die ganze Unterstützung von meinem Umfeld. Das heisst von meiner Familie, von Freunden, aber auch vom Trainer und von meiner Physio.
Mhm. Also wirklich eben auch so das soziale Umfeld, in das man eingebettet ist, wo einen Halt gibt.
Ja, das macht extrem viel aus, sehr viel Unterstützung. Und ohne das wäre es sicherlich nicht möglich, all das zu kombinieren.
Hast du denn irgendwie von der Seite HSG zum Beginn des Studiums irgendwie noch Unterstützung bekommen? Oder hat es da irgendwie so ein Angebot gegeben, jetzt weil du einfach so viel nur mit Sport beschäftigt bist oder auch später im Studium? Oder hast du es wirklich ganz unabhängig davon geschafft, das so ein bisschen unter einen Hut zu bringen?
Ich habe bis jetzt noch nie Unterstützung von der HSG angefordert. Aha. Ich meinte, es gibt Möglichkeiten, speziell auch wenn sich jetzt Prüfungen mit Wettkämpfen überschneiden tun. Ist jetzt aber noch nie so gewesen, dass ich das in Anspruch genommen habe.
Mhm. Okay, ja. Aber du hast in dem Fall Trainings dann auch örtlich so ein bisschen verschoben. Also trainierst du jetzt in St. Gallen? Oder tust du weiterhin in Graubünden, wo du herkommst, trainieren?
Es ist ja so, dass, eben wie vorher schon gesagt, am Anfang hat es ein bisschen Zeit gebraucht, um da Trainingsmöglichkeiten abzuklären. Und es tun unter der Woche sehr viel selbstständig trainieren. Krafttrainings, die mache ich alleine und habe die Möglichkeit, zum ein Techniktraining zu besuchen, das in Balgach stattfindet. Das heisst, einmal in der Woche fahre ich nach Balgach und am Wochenende dann jeweils nach Graubünden, um da am Samstag beim Marco Kählin das Training zu gehen.
Okay, ja, spannend. Aber den Marco Kählin, ihn kennt man ja auch so ein bisschen, du trainierst jetzt aber schon sehr lange mit ihm. Wie ist es dazu gekommen, dass du ihn als Trainer hast? Ergibt sich das einfach? Oder wie kommt man zu einem Trainer?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich, würde ich sagen, einfach so ergeben. Wir sind mal an den Bündnermeisterschaften sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann konnte ich anfangen, Trainings bei ihm besuchen. Und dann ist das eigentlich von Jahr zu Jahr so intensiviert worden.
Mhm. Und jetzt die Trainings. Da zeigt sich wieder, dass ich nicht ganz so Sportwissen habe. Aber sind das denn so Gruppentrainings? Wie viele Leute sind in diesen Trainings? Oder ist es wirklich so ein quasi One-on-One-Training zwischen dir und dem Trainer?
Also wir sind sicherlich eine relativ kleine Gruppe.
Mhm.
Wir sind zu fünft. Grundsätzlich haben wir zwei bis eigentlich drei Techniktrainings in der Woche, die jeweils in der Gruppe stattfinden. Und sind aber trotzdem sehr individuell gestaltet. Und den Rest der Trainings sind wir eigentlich individuell absolvieren. Das heisst Krafttrainings und Trainings auf dem Laufband oder auch Rumpftrainings oder Plio. Das sind gewisse Sprünge, die wir machen, tun wir selbstständig. Es ist generell so, würde ich sagen, dass der Marco sicherlich viel Selbstständigkeit von uns Athleten verlangt und er möchte auch, dass wir mitdenken im Training, dass wir uns überlegen, was uns gut tut, was uns weniger gut tut und ja, dass da gewisse Inputs von unserer Seite kommen und so tut man als Athlet sicherlich sehr viel Selbstständigkeit erlernen.
Und im Vorgespräch hast du mir noch erzählt, dass ihr im Training viel aus Videoanalyse lernt. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht man da? Also ich nehme jetzt mal an, aber ihr nehmt vielleicht eure Wettkämpfe oder auch Trainings auf und dann schaut ihr das im Nachhinein an und analysiert die? Oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also Videoanalyse sind sicher ein sehr zentraler Bestandteil von unserem Training. Wir filmen viele Läufe im Training und an den Wettkämpfen und dann direkt anschauen. Und da geht es eigentlich nicht nur ums visuelle Feedback, sondern auch darum, das subjektive Gefühl mit der tatsächlichen Ausführung abzugleichen. Weil sehr oft ist es so, dass das, was man denkt, gemacht zu haben, unterscheidet sich dann oft stark von dem, was man wirklich gemacht hat. Da tun Videoanalysen sicherlich einen grossen Mehrwert bieten, wo dann zu einem Lerneffekt führen.
Das ist noch interessant, eben mit dieser dass manchmal das Gefühl von der Tatsache so ein bisschen entkoppelt ist. Ich glaube, das kennen alle so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt so bewusst dann wahrnimmt und immer wieder muss analysieren, dann hat man schon ganz ein anderes Bewusstsein dafür, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ein anderes Bewusstsein und auch ein Wissen, wo man sich mit der Zeit aufbauen tut.
Mhm. Jetzt, was mir gerade so durch den Kopf geschossen ist, als du so das erzählt hast, mit, eben, dass ihr das subjektive Gefühl wirklich in einen Kontext setzen könnt. Das passiert ja zum Beispiel im Studium manchmal auch, wenn man zum Beispiel eine Prüfung schreibt und dann das Gefühl hat, ui, das ist eine Katastrophe gewesen, ich habe gar nichts gewusst, das war ganz schlimm gewesen. Und dann kommt die Note zurück und die ist vielleicht besser. Oder es kann natürlich auch, wenn es blöd läuft, umgekehrt sein, dass man ein gutes Gefühl hat und dann ist die Note vielleicht nicht ganz optimal. Würdest du sagen, weil du jetzt so viel mit deiner Videoanalyse im Training trainiert hast, hast du eine bessere Selbsteinschätzung auch im Studium? Oder sind das zwei ganz unterschiedliche Sachen?
Ich glaube, generell würde ich sagen, im Studium die Leistungen, das Gefühl, wie eine Prüfung gelaufen ist, deckt sich schon öfters mit, wie es schlussendlich dann auch rausgekommen ist.
Okay.
Aber klar, es gibt auch die anderen Fälle, also... Mhm. Jetzt also pauschal sagen, ist noch schwierig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht sollten jetzt einfach alle Studierenden anfangen, eine Videoanalyse von ihren eigenen Prüfungen machen und dann nachher schauen, nein, und ähnlich trainieren, wie du es trainierst. Und ich weiss nicht, wie gut das dann wird funktionieren, weil das ja alles kognitive Vorgänge sind. Wäre eine Überlegung wert. Aber eben, weil ich jetzt gerne nochmal ein Studium aufgegriffen habe, ich muss trotzdem noch einmal darauf zurückkommen, weil du bist jetzt nicht mehr im Assessment, du bist jetzt ganz normal im Bachelor am Studieren. Es ist trotzdem immer noch herausfordernd. Also eben, du hast immer noch viele Trainings und dann auch noch viel zu tun mit Studium, vielleicht noch Praktika. Wie schaffst du es trotzdem jetzt auch über die Jahre diszipliniert zu bleiben? Weil das Studium ist auch sehr viel Selbstdisziplin. Man wird oft nicht kontrolliert, ob man in der Vorlesung ist. Es gibt nicht mehr Hausi wie in der Schule, wo du immer musst das wieder abgeben, wo die Lehrperson dann schaut, sondern es ist ja mega an dir. Ja. Also wie haltest du die Disziplin aufrecht?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich bedeutet Disziplin eigentlich auch dran zu bleiben, wenn es mal schwieriger wird oder wenn vielleicht Motivation fehlt. Mir macht das Training sehr viel Spass, aber vielleicht, also bei mir ist es auch so, dass ich nicht immer Lust habe oder vielleicht mal müde bin. Und um dann so die Disziplin aufrechtzuerhalten, würde ich sagen, hilft sicher auch eine gewisse Routine. Also ich mache das Ganze seit vielen Jahren und das hilft mir auch da dran zu bleiben. Auch einen gewissen Druck vielleicht. Ich weiss, dass ich diszipliniert sein muss, wenn ich im Training und im Studium erfolgreich sein möchte. Eine weitere entscheidende Komponente sind sicher klare Ziele zu haben. Also man muss wissen, wieso macht man etwas. Und das stärkt dann sicherlich Motivation sehr und hilft auch, um längerfristig diszipliniert zu sein.
Und dann wahrscheinlich auch die Entscheidung, wenn es dann mal eben schwierig ist oder wenn man dann vielleicht mal nicht so motiviert oder diszipliniert ist, dass man trotzdem dann wieder aufsteht und trotzdem quasi mit dem weiterfährt. Also das ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, wo sich dann unterscheidet, ob jemand dann tatsächlich erfolgreich ist oder nicht. Ob man das dann schafft, auch in dem Moment, wo man eben nicht will, trotzdem eben weiterzumachen.
Ja, genau. Ja.
Ja, nein, das ist mega krass. Aber tust du dann wirklich, also tust du deinen Bachelor so ein bisschen in die Länge ziehen, ist jetzt falsch gesagt, es ist ja normal, dass man vielleicht ein, zwei Semester länger studiert. Aber machst du das auch so oder sagst du trotzdem, du gehst all in mit dem Studium und du hast halt weiterhin das so ein bisschen in einem sehr intensiven Zeitplan verfolgen?
Geplant habe ich, zum Studium in sieben Semester absolvieren, vielleicht acht. Mhm. Ich dann da schaue, wie das Ganze aufgeht und bin da eigentlich auch relativ flexibel.
Das ist mega beeindruckend. Und jetzt nein, ist ein bisschen auf die sportlichen Erfolge zurückzukommen. Wir haben jetzt viel über Studium und über Training geredet. Aber eben, ich habe es vorher schon erwähnt, du bist aktuell auf Platz 258 von der Welt über 100 Meter Hürde gelistet. Was ich schon noch krass finde, weil wenn ich mir überlege, es gibt ja 8 Milliarden Menschen, mehr sogar. Es gibt sehr viele Leute, die auch in diesem Sport sind. Wegen dem ist die Zahl unglaublich gut. Und jetzt die Frage an dich. Man wird ja immer gemessen und die Zahl verändert sich wahrscheinlich auch immer mal wieder. Siehst du das jetzt eher als Druck oder als Erfolg, zu wissen, dass du diese Nummer hast oder diesen Platz?
Es ist eine spannende Frage und spannend, dass du es nachgeschaut hast. Es ist tatsächlich eigentlich weder noch. Also 270. oder 150. von der Welt spielt für mich ehrlich gesagt gar keine grosse Rolle. Ich habe die Liste auch vorher noch nie angeschaut, hätte es dir jetzt auch nicht sagen können. Und es ist auch nicht das, was mir nach einem Rennen durch den Kopf geht. Vielmehr ist es, was habe ich für eine Zeit gelaufen. Also mein Ziel ist, bei jedem Rennen, das ich mache, möchte ich schneller laufen, mich verbessern und für das nicht trainieren. Und es, also es ist nicht die Liste, die mich motiviert, sondern eben schneller zu werden und auch das Gefühl haben, Fortschritt zu sehen und zu merken, dass die ganze Zeit und die ganze Arbeit, die man investieren tut, sich auszahlen tut.
Mhm. Ich glaube, das ist sehr ein wertvolles Mindset schlussendlich auch, dass du eben auch ja, in einen kleinen Schritt denkst und nicht zum Beispiel, dass du siehst, ah, ich bin jetzt nur das, ich will aber irgendwie in die Top 100 kommen oder das und dieses. Weil das ist irgendwie eine Zahl, aber es ist auch gar nicht direkt an eine sportliche Leistung selber geknüpft, also eben auch ein Wettkampf, sondern das ist einfach die Summe aus allem, was du machst. Und von dem her ist es natürlich sicher auch von deiner Perspektive sehr sinnvoll, dich eher auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade ansteht, als die Zahl. Und so eine Zahl ist jetzt eher so, eben für mich, wenn ich eine Recherche mache, sticht das in den Kopf, aber dahinter steckt natürlich die Summe von allen Leistungen, die du da erzielt hast. Wir haben jetzt eben die WM 2022 schon angesprochen. In der U23 EM hast du auch in Bergen teilgenommen, also auch da in Skandinavien. Und dort bist du 19. geworden. Vielleicht kannst du da, das ist natürlich auch ein krasser Erfolg, vielleicht kannst du da noch etwas dazu erzählen, wie war die EM dann gewesen? Das ist eben U23, also das war nachher gewesen.
Genau.
Wie war die für dich? Ja.
Die 23 EM in Bergen, die hat den Sommer stattgefunden. Und es war ein sehr tolles Erlebnis gewesen. Das Ziel seit der Weltmeisterschaft in Kolumbien war, erneut im Schweizer Dress an den Start zu gehen. Und als ich mich dann qualifiziert habe und auch selektioniert worden bin für die U23 EM, habe ich mich sehr fest gefreut. Ja, das Ziel war von mir, an den Europameisterschaften in Halbfinale zu laufen. Und wo ich dann nach dem Vorlauf erfahren habe, dass ich mich qualifiziert habe für das Halbfinale, habe ich mich erst sehr, sehr fest gefreut. Also viel Freude und Genugtuung, die ich da gespürt habe. Plus dann auch meine Eltern am Zuschauen, was ein sehr schöner Moment war. Dann ebenfalls riesig fest Freude kam. Und haben es sehr genossen, zum im Halbfinale können stehen. Ja, zweimal der fünfte zu treten.
Mega cool. Vor allem, weil du ja gerade vorhin noch erzählt hast, wie es bei der U20 knapp dann nicht gereicht hat für ein Halbfinale. Und dass es jetzt bei der U23 dann gelangt hat, kann ich mir vorstellen, dass es wie eine doppelte Freude ist, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Und also, das ist jetzt eben eine Europameisterschaft. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt von einer Weltmeisterschaft? Auch vom ganzen Wettkampfsetting her, wie du das wahrgenommen hast. Was sind so Unterschied oder hast du das relativ ähnlich wahrgenommen?
Ablauf und Setting ist relativ ähnlich. Also es gibt da einen Callroom, einen First Callroom, einen Second Callroom sogar, was bei nationalen Wettkämpfen anders ist und bei den internationalen Wettkämpfen jetzt aber so stattgefunden hat. Und es ist tendenziell so, dass man schon eine Stunde vor dem eigentlichen Lauf dann in den First Callroom geht. Das heisst, dort hat man eigentlich das Aufwärmen abgeschlossen und man hat dann noch eine ganze Stunde bis zum eigentlichen Lauf, wo man muss konzentriert bleiben, man ist nervös, man ist aber schon innerhalb von seinem Heat. Das war eigentlich bei beiden Wettkämpfen so gewesen.
Also ein First, Second Call Room, ich habe noch nie davon gehört, heisst, das ist wie dann so das Zimmer und dort muss man dann warten. Oder also was ist genau die Motivation hinter diesen Räumen?
Es muss nicht unbedingt ein Raum sein, aber es ist eine Art, wo man sich zum richtigen Zeitpunkt melden muss. Und ab dann ist man dann auch mit den Organisatoren vom Wettkampf und meistens dann separat vom Aufwärmplatz.
Okay. Und dort tut man dann aber. Also dann warten wir eigentlich quasi einfach, bis es anfängt. Dort tust du nicht mehr irgendwie noch etwas analysieren oder dich einwärmen, sondern das ist alles schon durch. Und dann geht es eigentlich wirklich einfach nur noch darum, halt so dich mental auch vorzubereiten.
Ja, mental bereit bleiben und warten, bis man starten kann.
Mhm. Was ist denn dort eigentlich so deine Strategie? Bist du dort dann sehr ruhig oder also sehr so in dich gekehrt? Oder redest du mit anderen oder hörst du irgendetwas oder beobachtest du, was abgeht? Oder was machst du damit?
Ich bin dort sehr auf mich konzentriert schon und mich nicht mehr gross austauschen mit anderen Athleten. Ich höre auch nichts hören. Es ist so, dass man auch kein Handy zum Beispiel darf in den Callroom mitnehmen. Also das muss man vorher abgeben. Das kann keine Kommunikation mehr gegen aussen stattfinden. Ja, ich probiere ruhig zu bleiben, nicht zu viel Energie verbrauchen, sodass man aber dann kurz vor dem Start, wenn es Richtung Startblock geht, schon wieder hochzufahren.
Ist denn dein Trainer, ich weiß nicht, ist er auch mit dabei an der EM oder WM oder nicht?
Der war nicht dabei gewesen. Nein, es ist so, dass die Athleten dann von den Nationaltrainern betreut werden.
Ah, okay. Und sind die noch dabei im Callroom oder bist du dort wirklich auf dich gestellt?
Dort ist man wirklich auf sich alleine gestellt, ja.
Okay, das stelle ich mir schon auch noch herausfordernd vor. Also gut, andererseits ist man wahrscheinlich mental auch schon voll in den Tunnel inne und schon ziemlich fokussiert. Aber ich fand es auch ein bisschen Angst einflössen wahrscheinlich, zu wissen, okay, ich gehe jetzt da rein, ich habe jetzt wie keinen Zugang mehr zur Außenwelt, blöd gesagt. Und jetzt wird es dann ernst, jetzt gibt es dann kein Zurück mehr.
Ja, da hilft sicher auch die Routine.
Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Und man tut sich darauf einstellen, darauf vorbereiten. Man kann das Ganze schon mal mental durchgehen und ist so dann vorbereitet.
Ja, aber es ist schon noch beeindruckend, was da alles für mentale Kraft dahinter steckt, wenn es um die Wettkämpfe geht. Du hast den Leistungsdruck und musst in dem Moment jetzt performen. Und dann kannst du dir ja nicht erlauben, dann plötzlich Angst zu bekommen, nochmal auf das zurückzukommen. Das ist sicher auch wichtig, dass du diszipliniert bist und die Routine ein bisschen hast, oder?
Ja, ja.
Mhm. Aber mega cool. Jetzt hast du mega coole Sachen schon auf nationaler und internationaler Ebene erreicht und schon auch an krassen Wettkämpfen mitgemacht. Was hast denn du jetzt, so, wenn wir in die Zukunft blicken, so für kurz- und vielleicht auch längerfristige Ziele? Vielleicht zuerst mal einfach in Sport?
Im sportlichen Bereich ist das sicher wieder ein internationaler Anlass zu starten, im Schweizer Dress. Konkret habe ich da die Universiade im 2027 in Südkorea im Kopf, wo mein Ziel ist, um mich da zu qualifizieren.
Was ist das genau, Universiade?
Universiade sind, kann man sich vorstellen, wie Olympische Spiele für Studenten. Man muss da an einer Universität eingeschrieben sein und ich glaube, bis 25 darf man teilnehmen.
Okay, und dann treten dort Studierende von der ganzen Welt quasi gegeneinander an?
Genau, in einer Disziplin. Also es beschränkt sich nicht nur auf die Leichtathletik.
Ah, und tritt man dann auch aktiv so für, also würdest du dann für die HSG antreten oder geht es dann wieder um die Länder oder nur um dich?
Soweit ich weiss, ist, dass man tritt dann für das jeweilige Land an.
Okay, und wie qualifiziert man sich dafür?
Das ist ebenfalls eine Limite, die vorgegeben ist. Dann gibt es eine Qualifikationsperiode, wo man Zeit hat, um die Zeit zu laufen und sich so zu qualifizieren. Dürfen auch jeweils 2 Athleten pro Disziplin gehen.
Ui, okay. Und wenn wird das entschieden? Also das ist 2027 ist die Universiade, oder?
Genau, ja. Im Sommer 2027.
Wird das jetzt nächstes Jahr entschieden? Oder wenn findet die Qualifikation statt? Die
Qualifikationsperiode für die Universiade 2027 wird dann im Frühling 2027 stattfinden.
Ah, okay. Also es ist gar nicht so viel im Voraus, wo das entschieden wird.
Ja, es ist immer relativ kurzfristig. Es ist tatsächlich auch so, dass jetzt zum Beispiel vor den U23 Europameisterschaften haben wir Trials, das ist der entscheidende Wettkampf, 2 Wochen vor Abflug kam. Also
nein.
Es ist wirklich kurzfristig und dann nach dem Wochenende am Montag ist die Selektion von Swiss Athletics verkündet worden. Ja, also das macht sicherlich auch die ganze Planung dann teilweise ein bisschen herausfordernd, wo man vieles berücksichtigen muss.
Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Aber umso schöner, wenn es dann doch funktioniert. Und vielleicht ist die Agilität genau auch sehr, sehr gut, auch für dich, für deine Zukunft, weil du bist dich dann alles gewöhnt. Also auch vielleicht im beruflichen Umfeld, wenn sich kurzfristig etwas ändert, das kennst du schon.
Ja, man lernt auf jeden Fall, wie damit umgehen, wenn es klappt, aber auch, wenn mal etwas nicht so aufgeht, wie man das geplant hat.
Mhm. Und jetzt mal, also vielleicht über den Sport hinaus, was hast du so für Ziele, die du verfolgst im Moment?
Im Studium möchte ich einen Master an der HSG machen, nach dem Bachelor. Und währenddessen erste Berufserfahrungen sammeln. Neben dem Praktikum, jetzt, das ich diesen Sommer konnte, absolvieren. Ebenfalls würde ich sehr gerne noch ein Austauschsemester dann im Master machen.
Austauschsemester kann ich natürlich sehr empfehlen. Und das klingt mega cool. Und ich bin mir auch sehr sicher, eben mit deiner sehr krassen Disziplin wirst du das definitiv auch so erreichen, wie du es vorhast. Jetzt ganz am Schluss noch von unserem Gespräch. Wenn du einer Studentin oder einem Student, der auch vielleicht Leistungssport verfolgt, einen Tipp geben könntest, was würdest du dieser Person sagen?
Ich würde sagen, nimm aus beiden Welten das Beste mit. Der Sport lehrt einem extrem viel Disziplin, Durchhaltevermögen, aber auch den Umgang mit Rückschlägen. Alles Sachen, die auch im Studium unglaublich wertvoll sind. Beides kombinieren ist sicher anspruchsvoll, aber ich denke auch, das ist genau das, was es so Besonderes macht. Also man wird in beiden Bereichen wachsen. Und ich würde sagen, am Ende profitiert man doppelt, wie wir das auch vorher schon angesprochen haben. Also nicht nur sportlich oder akademisch, wo man sich weiterentwickelt tut, sondern auch persönlich, wo man enorm reifen tut.
Das hast du mega schön gesagt. Und ich würde sagen, so können wir unser Gespräch wunderbar beenden. Es war wirklich ein beeindruckender Einblick ins Leben zwischen den Startblöcken und einem Studienalltag. Danke vielmals, Alina, für deine Offenheit, ja, deine sehr spannenden Geschichten und gleichzeitig auch deine Motivation. Und ich wünsche dir natürlich für deine kommenden Wettkämpfe und dann hoffentlich auch die Qualifikation für die Universiade nur das Beste. Gleichzeitig aber natürlich auch für das Studium und dass du weiterhin jede Hürde mit so viel ja, Leidenschaft kannst nehmen.
Danke vielmals, Jura. Hat sehr viel Spass gemacht.
Das freut mich sehr. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr das nächste Mal einen 100 Meter Hürdenlauf schaut, entdeckt ihr ja vielleicht sogar die Alina unter den Startenden. Bis zum nächsten Mal beim HSG Student Podcast.